Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Wir gehen heute der Frage nach, welchen Bildungsnachrichten man eigentlich noch glauben kann. Denn es könnte sein, dass vielleicht die Stimme einer Studentin gar nicht wirklich von einer Studentin stammt, sondern von einem Computerprogramm. Unsere Sendung hier, Campus und Karriere, die ist allerdings garantiert echt und original. Schön, dass Sie dabei sind. Der Chatbot ChatGPT, der sorgt zurzeit für Furore. Das ist ein Textroboter, der mit den Nutzerinnen interagieren kann und der in Sekundenschnelle verständliche Texte aller Art erstellt. GPT, das ist die Abkürzung von Generative Pre-Transformer. Aber lassen wir doch diesen Textbot mal selbst erklären, was in GPT eigentlich drinsteckt. Wir haben seine Textantworten mit einem anderen Sprachroboter hörbar gemacht, der auch mit künstlicher Intelligenz arbeitet, nämlich mit der Computerstimme Anna.
GPT ist ein künstliches Intelligenzmodell, das auf natürliche Sprache trainiert ist, um menschenähnliche Texte zu erzeugen. Es kann auch verwendet werden, um wissenschaftliche Arbeiten zu erstellen.
Und mein Kollege Kai Rüßberg, der hat jetzt ausgetestet, was kann dieser Roboter denn nun tatsächlich? Könnte der zum Beispiel auch völlig eigenständig einen Radiobeitrag erstellen, zum Beispiel über das Interesse am Studium nach all dem Corona hin und her? Kai Rüßberg hat den Computer angeworfen und hier ist sein Beitrag, beziehungsweise sein Beitrag, das kann man ja gar nicht sagen, denn Kai Rüßberg hat den Text eingesprochen und die von ChatGPT erfundenen Interviews, die wurden von anderen Sprachrobotern vertont. Und jetzt sage ich etwas, das werden Sie nie mehr wieder so von mir hier im Deutschlandfunk hören. Glauben Sie nicht unbedingt alles, was wir in den kommenden 2 Minuten senden werden.
Laut einer Umfrage der Hochschulrektorenkonferenz hat sich das Interesse an einem Studium in Deutschland in den letzten Monaten tatsächlich erhöht. Insbesondere die Zahl der Bewerbungen für ein Studium im Sommersemester 2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 20% erhöht. Einige Hochschulen berichten sogar von einer Zunahme von bis zu 30%. Professor XY, Vorsitzender der Hochschulrektorenkonferenz.
Wir beobachten, dass die Nachfrage nach Studienplätzen in Deutschland in diesem Jahr stark gestiegen ist. Insbesondere die Zahl der Bewerbungen um ein Studium hat sich erhöht.
Doch woran liegt das? Einige Studierende, die wir befragt haben, geben an, dass sie sich in Zeiten von Corona und dem damit einhergehenden Homeoffice und den fehlenden sozialen Kontakten verstärkt mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen und deshalb ein Studium in Erwägung ziehen. So auch Studentin Sarah.
Ich habe durch die Pandemie realisiert, dass ich mich beruflich verändern möchte und das Studium ist für mich eine Möglichkeit dafür.
Andere haben durch die Pandemie erkannt, dass eine berufliche Veränderung für sie ansteht und sehen im Studium eine Möglichkeit dafür. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Studierende, die durch die Einschränkungen und Unsicherheiten in der Pandemie verunsichert sind und sich unsicher bezüglich eines Studiums sind, sagt der Student Max.
Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt für ein Studium ist. Ich bin mir unsicher wegen der aktuellen Lage.
Einig sind sich jedoch alle Beteiligten darüber, dass die Hochschulen in Deutschland trotz der Herausforderungen durch die Pandemie hervorragend darauf eingestellt sind und sowohl Online- als auch Präsenzunterricht anbieten können, sagt Professor XY.
Unsere Hochschulen sind gut auf die Herausforderungen der Pandemie vorbereitet und können sowohl Online- als auch Präsenzunterricht anbieten, um Studierenden eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten.
Insgesamt zeigt sich also, dass die Corona-Pandemie das Interesse an einem Studium beeinflusst hat. Jedoch gibt es sowohl steigende als auch fallende Tendenzen. Die Hochschulen in Deutschland sind in der Lage, auf die Bedürfnisse und Unsicherheiten der Studierenden einzugehen und ihnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten.
Ein Beitrag von Kai Rüßberg, beziehungsweise so richtig von Kai Rüßberg ist dieser Beitrag nicht. Lassen Sie uns darüber sprechen, Herr Rüßberg. Sie haben diesen Radiobeitrag, zwar man hört Sie da, Sie haben den eingereicht, aber der ist gar nicht von Ihnen richtig.
Ja, das habe ich natürlich vorher auch nicht verschwiegen, sondern ich habe Ihnen den Auftrag gegeben, kann man so sagen, bei ChatGPT, des KI-Bots, der Texte erstellen kann. Und dem habe ich gesagt, ich will gerne einen Radiobericht machen, schreib mir den doch. Und zwar soll der dieses und jenes Thema enthalten. Und dann habe ich ihm auch noch gesagt, aber ich brauche auch Originaltöne, also Interviews sozusagen. Bau die doch bitte auch noch ein. Die kriege ich von dem allerdings in Textform. Und die habe ich dann noch von anderen Computern, also auch von KI-Bots, die sich auf Sprachausgabe spezialisiert haben, den haben wir ja auch gerade noch mal eine davon gehört, ausgegeben haben.
Jetzt kommt da ja unter anderem in diesem Manuskript, das Ihnen die Software da zusammengeschustert hat, kommt ja vor, dass man den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Herrn XY, interviewt. Das haben wir auch so drin gelassen im Beitrag, hat man ja eben gehört. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wie glaubwürdig sind denn angesichts dieser technischen Entwicklung, die Sie uns da präsentiert haben, wie glaubwürdig sind denn überhaupt noch Nachrichten, zum Beispiel aus der Wissenschaft, aus der Hochschule, aus der Bildung?
Es ist schwierig von außen zu beurteilen. Also ich glaube, in diesem Beitrag konnte man jetzt noch hören, dass das so keine so ganz richtigen Menschen waren. Die sprechen dann doch so ein bisschen, bestenfalls wie so im Marketing-Sprech. Danach kann man dann vielleicht noch urteilen, ja, das hört sich zumindest komisch an. Und wir haben ja auch den Namen dann falsch drin gelassen mit dem XY. So ist das tatsächlich aus der Maschine übrigens rausgekommen. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Aber es ist schon teilweise schwierig. Also wenn man in die genaue Detailanalyse geht, zum Beispiel bei dem Professor XY, der sagt erst, dass die Nachfrage nach Studienplätzen stark gestiegen ist und insbesondere, weil die Zahl der Bewerbungen sich erhöht hat. Wenn man das mal ganz genau hört, dann ist das eigentlich genau dasselbe. Also hier sind so ein paar kleine Unsauberkeiten in dem Beitrag drin, woran man das vielleicht heute noch analysieren könnte. Aber da muss man es eigentlich schon fast schriftlich vorliegen haben. Und ich denke, in Zukunft wird auch das noch ausgebügelt sein. Auch die Stimmensynthese wird deutlich besser sein. Also die Anna, die wir gerade in der Anmoderation gehört haben, die spricht schon noch deutlich besser. Da sind wir gerade auf dem Weg, dass sich das eigentlich akustisch schon kaum noch unterscheiden lässt. Und man muss ja auch sagen, diese Technologie, die wird auch schon in den Zeitungen eingesetzt. Da wird Sportberichterstattung zum Beispiel, wo also ganz klare Dinge sind. Das fängt in einer Minute 1 an und hört nach 90 Minuten auf. Dazwischen fallen bestimmte Tore in bestimmten Minuten und dann kriegt einer eine gelbe Karte. Das ist ja alles Daten und die kann man damit schon sehr gut aneinandersetzen. Und dann wird das halt gefällig formuliert.
Wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, beim Sport ist es einfach, weil es ein fester Rahmen ist und klar definiert, was wann ungefähr passiert, zum Beispiel bei einem Fußballspiel. Das ist aber dann nur noch eine Frage der Zeit, bis wir möglicherweise auch eine Bildungsberichterstattung haben.
Ich denke, das kann zumindest, was die Bildungsnachrichten angeht, durchaus so sein, dass da aggregiert wird, geguckt, was kommt da, das eventuell umformuliert. Auch man kann Stile dabei wählen, wie man will. Es kann also zum Beispiel eine typische Nachrichtensprache sein. Es wird natürlich dann haarig, wenn es an die Auswahl geht, wenn man das dann auch den Robotern überlässt. Aber das wäre ja zum Beispiel auch ein Thema für das Bildungssystem an und für sich, dass man darüber berät, wie müssen wir damit umgehen? Was sind einerseits ethische Fragen dabei, aber was sind andererseits auch Fragen in der Bildung? Also wie entwickeln wir solche Roboter künftig? Sprechen wir damit? Wie geben wir unser Know-how da rein? Und werden die uns vielleicht auch in Lehre und Forschung künftig unterstützen?
Damit sind wir angekommen beim Thema Medienkompetenz und auch bei der Frage, was das Bildungssystem denn vermitteln muss in dieser Hinsicht. Würden Sie jetzt sagen, nach den Erfahrungen, die Sie gerade machen mit diesen Robotern, mit diesen Chats und mit dieser künstlichen Intelligenz, würden Sie sagen, das ist etwas, das gehört auf den Stundenplan in Schulen und in Hochschulen?
Unbedingt. Und ich glaube auch, das ist schon weitgehend, obwohl dieser Roboter, von dem wir jetzt gerade sprechen, ChatGPT, also eigentlich GTP, der dahinter steht, dieses Modell, das wird sich überall ausbreiten und das wird verbessert werden. Wir kommen nicht mehr daran vorbei und entsprechend wird das eingebaut werden. Also wir müssen uns eher über den Umgang damit Gedanken machen und wir müssen auch gewisse Grundlagen dabei eben festsetzen, wie wir zum Beispiel hier bei uns im Radio mit solchen Robotern umgehen. Es ist durchaus denkbar, dass ganze Radiosender aufmachen, die sich sehr billig betreiben lassen, wo vielleicht eben mehr oder weniger dann gar kein Mensch mehr dran ist. Genauso könnte das bei anderen Medien natürlich sein. Also wir sehen das gerade schon bei der Sprachsynthese, inzwischen bei der Bildsynthese auch, also Fotos, aber auch laufende Bilder. Das kann beliebig hergestellt werden. Die sehen quasi echt aus und inzwischen gibt es auch Möglichkeiten, die echten Stimmen, also meine, ihre Stimme zu klonen dabei, sodass der Roboter so spricht, wie wir sprechen, also zumindest mit der Klangfarbe so sprechen und selbst Bilder, Videobilder, da geht das.
Mein Kollege Kai Rüßberg über die Notwendigkeit, warum Schulen und Hochschulen und das Bildungssystem sich dringend beschäftigen sollten mit Robotern, mit Chats wie ChatGPT, Programmen, die Nachrichten, Bilder, Stimmen, Töne, alles erzeugen können und ganz, ganz echt aussehen. Kai Rüßberg, herzlichen Dank. Und morgen beschäftigen wir uns mit diesem Thema auch in unserer Samstagssendung von Campus und Karriere. Sie können anrufen ab 14.05 Uhr. Und wir reden darüber, wie durch künstliche Intelligenz sich Schulen und Hochschulen verändern, verändern sollten, verändern müssen, vielleicht auch schon verändert haben. Seit ein paar Tagen, da läuft die Räumung des Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Klimaschützerinnen und Aktivisten halten dort leerstehende Gebäude besetzt, haben das zumindest getan, um gegen den Braunkohleabbau durch RWE zu protestieren. Sven Körner beobachtet den Ablauf dieser Räumung mit besonderem Interesse. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, kümmert sich dort um Trainingspädagogik, um Kampfsportarten und Martial Research, also die Erforschung von Gewaltszenarien. Dabei geht es unter anderem auch um die Professionalisierung von polizeilichem Einsatztraining. Herr Körner, liegen Kampfsportarten und Polizeieinsätze wie der in Lützerath denn so nah beieinander?
Also nicht direkt. Es ist eine lockere Verbindung, will man mal sagen. Also die Polizei hat natürlich im Einsatz auch Konflikte zu bewältigen. Und das sollte nicht, aber kann natürlich immer wieder auch dabei zu Zwangshandlungen kommen. Und das ist eigentlich genau die Schnittstelle, wo dann auch eben beispielsweise körperliche Zwangsmittel ihren Einsatz finden. Und die haben dann so eine lockere Anbindung an Martial Arts. Aber natürlich alles im rechtlichen Rahmen.
Jetzt sehen wir ja gerade einen sehr großen Polizeieinsatz in Lützerath bei der Räumung des dort besetzten Dorfes. Heute der dritte Tag dieser Räumung. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie kann man Einsatzkräfte schützen? Wie können auch die Eskalationsstrategien in diesen Situationen ihre Wirkung entfalten? Wie schauen Sie auf diesen Einsatz?
Also Stand jetzt ist es eigentlich noch ein ganz gutes Beispiel. Also insbesondere unter dieser Perspektive, wie mit dem Konflikt umgegangen wird, ist es eigentlich noch etwas, was ich als ein bisher sehr gelungenes Beispiel betrachte. Man muss ja einfach auch sehen, dass da unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Und das ist eigentlich immer so das Zündpulver für Konflikte. Und bislang zumindest hält sich die Eskalation doch sehr in Grenzen.
Wie viel Vorbereitung brauchen denn die Beamtinnen und Beamten, die da reingehen?
Also aus unserer Perspektive würden wir natürlich sagen, sehr, sehr viel Vorbereitung. Also die Polizei hat es eigentlich immer mit sozialer Interaktion zu tun und eigentlich immer damit zu tun, dass sie etwas machen, was nicht unbedingt im Interesse auch der Bürgerinnen und Bürger liegt. Und insofern sind halt Konflikte da an der Tagesordnung. Und darauf eigentlich muss die Polizei mindestens genauso gut vorbereitet werden, wie beispielsweise auf so ultimative Einsatzmittel wie das Elektroimpulsgerät oder auch die Schusswaffe. Also insofern sehr viel Training im Bereich Konflikt wäre unsere Empfehlung.
Wie kann man das trainieren, wenn man in einer solchen zum Beispiel Polizeikette steht jetzt als Beamter, als Beamtin? Wird angeschrien, wird vielleicht auch mit Wasserbomben beworfen oder mit Schlimmerem, mit Steinen möglicherweise, mit Flaschen, mit Böllern? Kann man das überhaupt so richtig trainieren?
Das kann man auf jeden Fall trainieren. Das sind auch ganz gute Beispiele. Also wir sagen immer, es gibt so diese 3A-Strategien. Und insbesondere dann, wenn man jetzt beworfen wird oder so oder auch beschimpft wird, ist eine Strategie einfach auch zu lernen, Dinge auszuhalten. Also A wie aushalten, also mit Provokation und Aggression wirklich professionell umzugehen und sich davon eben nicht anstacheln zu lassen. Und dann kommen auch so Aspekte wie die Aufmerksamkeit dazu, dass ich relativ früh auch wahrnehme, was da passiert. Da kann ich eine Gefahr auch gut einschätzen. Und die dritte Strategie ist die andere Perspektive, also auch anzuerkennen, dass es vielleicht ein Verhalten ist, was ich jetzt als Polizist nicht gut heiße, aber trotzdem noch die Person als Person anerkenne. Und ja, das, denke ich mal, sollte in jedem Einsatztraining der Polizei mindestens so behandelt werden wie andere Einsatzmittel.
Jetzt haben wir den Einsatz in Lützerath, der, Sie sagen, ist eigentlich als ganz gutes Beispiel dafür taugt, wie man so etwas vorbereiten und auch durchführen kann. Wir haben aber eine andere Diskussion, die ja auch uns die letzten Tage beschäftigt hat, nämlich die Vorgänge in der Silvesternacht, wo es zu massiven Angriffen in einzelnen Städten kam auf Rettungskräfte und Einsatzkräfte. Das sind ja dann häufig auch Leute, die möglicherweise ehrenamtlich aktiv sind bei der Feuerwehr oder vielleicht beim Roten Kreuz. Wie Lassen sich denn solche Strategien, die Sie gerade eben geschildert haben, für die professionell arbeitenden Einsatzkräfte auf diese Ehrenamtler übertragen?
Ja, das ist nicht allzu einfach. Also da ist selbst auch ein erfahrener Profi natürlich irgendwo an der Grenze, gerade wenn es sich so zuspitzt wie in der Nacht zu Silvester. Grundsätzlich gilt eben genauso für die Ehrenamtler, dass das Training einfach A und O ist, ne? Und neben dem Handwerkszeug, was sie brauchen, eben als Notfallsanitäter oder als Feuerwehrleute, gehört es auch irgendwie dazu, sich im Bereich Konfliktmanagement aus- und fortzubilden. Und das ist tatsächlich etwas, was strukturell derzeit noch in der Ausbildung von Rettungskräften so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ne? Also da würden wir uns wünschen, dass das früher in die Ausbildung reinkommt, um entsprechend auch zu schulen. Und das Ganze gilt dann natürlich auch fürs Ehrenamt, weil die leisten ja einen enormen Beitrag.
Kehren wir nochmal nach Lützerath zurück. Da ist ja heute eine besondere Situation, die wir beobachten können. Da ist neben den polizeilichen, professionellen Einsatzkräften, sind dort auch Ehrenamtler im Einsatz vom Technischen Hilfswerk nämlich. Die sollen dort Demonstrierende und Aktivisten aus einem Tunnel herausholen. Das heißt, da arbeiten Ehrenamtliche und Professionelle unmittelbar nebeneinander. Sorgt das nochmal für besondere Probleme oder Herausforderungen?
Das kann, muss aber nicht. Also ganz im Gegenteil. Das kann eben auch dazu führen, dass wir da mit dem THW und den Ehrenamtlern nochmal, ich sag mal, Bezugspersonen haben für die Protestierenden, die einfach nochmal anders auch auf sie wirken, die vielleicht auch anders mit ihnen umgehen und nicht eben, sag ich mal, so dieses Symbol des Staates, wie das beispielsweise die Polizei oder die Polizei als solches wahrgenommen wird, darstellen. Also das kann tatsächlich auch eher eine deeskalative Funktion haben.
Sven Körner war das, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, der sich mit Deeskalationsstrategien und Vorbereitungen und Trainings beschäftigt und der Frage, wie man Einsatzkräfte, Ehrenamtliche und Professionelle schulen kann für konfliktbehaftete Situationen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Interview.
Ich danke, Herr Mirat.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Und jetzt schauen wir nach Tschechien, da ist nämlich heute Wahltag.
Campus und Karriere. International.
Tschechien sucht einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin, denn zu den Favoritinnen zählt Danuše Nerudová. Sie ist Wirtschaftsprofessorin und war Rektorin der Universität in Brünn. Gewählt wird heute und morgen und schon in der Vergangenheit kandidierten immer mal wieder Professoren für das höchste Staatsamt in Tschechien, wenn auch erfolglos. Das kann doch kein Zufall sein, dachte sich mein Kollege Kilian Kirchgessner und ist der Frage nachgegangen, welche Rolle die Bildungspolitik in der tschechischen Politik spielt.
Wenn Jiří Drahoš jetzt die Fernsehdebatten der Kandidaten anschaut, lehnt er sich entspannt zurück, anders als vor 5 Jahren. Damals stand er selbst auf der Bühne. Der Chemieprofessor war politischer Seiteneinsteiger. Natürlich vergisst man das nicht, das bleibt im Kopf. Aber ich schaue nicht mit besonderer Nostalgie zurück. Ich wollte bewusst nicht noch einmal kandidieren und verfolge heute einfach mit Interesse die Situation. Jiří Drahoš wäre um ein Haar tschechischer Präsident geworden. Vor 5 Jahren verlor er nur knapp die Stichwahl gegen den Amtsinhaber Miloš Zeman. Bis zu diesem Zeitpunkt war Drahoš nur einer kleinen Fachöffentlichkeit bekannt. Der Naturwissenschaftler mit etlichen Ehrendoktortiteln aus aller Welt gehörte zur Spitze unter den tschechischen Chemikern. Einige Jahre war er Chef der Prager Akademie der Wissenschaften. Und als er für das Amt des Staatspräsidenten kandidierte, ging er zunächst als Außenseiter ins Rennen.
Ich würde sagen, dass ich vielleicht bei der letzten Wahl einige weitere Akademiker inspiriert habe. Mich trennten in der Stichwahl nur 2,7 Prozentpunkte vom jetzigen Amtsinhaber Miloš Zeman. Ich habe also gezeigt, dass auch ein Akademiker als Präsident kandidieren kann. Und das spielte wohl bei der Zusammenstellung der jetzigen Kandidatenliste auch eine Rolle. Der Professor gegen den Populisten. Das war vor 5 Jahren beim Duell zwischen Jiří Drahoš und Miloš Zeman, die Konstellation. Und auch bei der Wahl am heutigen Freitag sieht es nach einer ähnlichen Zuspitzung aus. Der Milliardär und Populist Andrej Babiš geht ins Rennen. Zu seinen chancenreichsten Widersachern gehört Danuše Nerudová, Volkswirtschaftsprofessorin und einstige Rektorin der Universität in Brünn. Wie aber kann ein Präsident überhaupt Forschung und Bildung im Land beeinflussen? Jiří Drahoš wiegt den Kopf. Der Präsident soll als Autorität wahrgenommen werden und jedem Präsidenten müsste daran gelegen sein, dass die Gesellschaft gebildet ist, dass die Bildung von der frühen Kindheit über die Universität bis zur lebenslangen Bildung ein gewisses Niveau hat. Der Präsident muss sich nicht gezielt auf Bildungsthemen konzentrieren, aber mit seiner Autorität kann er in diese Richtung einiges beeinflussen. Der Präsident als Vorbild also. Und noch eine Rolle hat er mit Blick auf die Universitäten. In Tschechien ernennt der Präsident die Professoren. Eigentlich ein formaler Akt, aber der jetzige Amtsinhaber Miloš Zeman hat sich öfters geweigert, von den Hochschulen gewählten Professoren die Ernennungsurkunde zu überreichen. Etwa dann, wenn sich die betreffenden Wissenschaftler in der Vergangenheit kritisch über ihn geäußert hatten. Macht zur Blockade hat ein Präsident also auch. Und was kann er konstruktiv zum Bildungswesen beitragen? Jiří Drahoš fällt sofort ein Beispiel ein, eines der momentan drängendsten, wie er hinzufügt. Die Gehälter für Lehrkräfte an Schulen seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, anders als jene an Universitäten. Und das habe Folgen. Nachwuchsforscher tendieren derzeit vor allem in den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften dazu, lieber am Gymnasium zu unterrichten, statt ihre akademische Karriere voranzutreiben, weil sie da wesentlich mehr Geld verdienen als an der Universität. Und das ist für das Hochschulwesen natürlich sehr schlecht. Hier müsse der künftige Präsident bzw. die künftige Präsidentin ansetzen und zum Beispiel für eine bessere Bezahlung der Hochschullehrkräfte werben, wünscht sich Jiří Drahoš. Er selbst versucht derweil, von einem anderen Posten aus gute Bedingungen für die Forschung zu schaffen. Er ist inzwischen stellvertretender Vorsitzender des Senats, des Oberhauses des tschechischen Parlaments. Und dort Mitglied im Ausschuss für Bildung und Wissenschaft.
Das war Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Armin Himmelrath. Macht es gut.